Manuel hat am letzten Sonntag in seiner Predigt eine Anfrage in die Gemeinde hineingebracht. Er hat gefragt, wer mit auf eine Wanderung, genauer auf eine Bergwanderung kommen möchte. Euer Sohn ist offensichtlich sehr aktiv in der Beziehung. Es haben sich erstaunlich viele gemeldet, die das Rufen der Berge gehört haben. Und die Reaktion war auch entsprechend nur, na, Österreicher. In der Predigt hat Manuel dann berichtet, dass Jesus mit den drei Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg gestiegen ist, auf dessen Gipfel er von einem überirdischen Licht überstrahlt wurde. Wir haben gehört, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Dieses Weiß wurde noch ausgemalt, wie es kein Bleicher auf Erden machen kann. Gleichzeitig erschienen die Propheten Mose und Elia und eine Stimme aus den Wolken verkündete Jesus als Gottes geliebten Sohn mit dem Befehl, auf ihn zu hören. Diese Verklärung gilt als die Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit Jesu und seiner Verbindung zu Gott. Sie ist zugleich eine Bestätigung der Sohnschaft Jesu, des ewigen Gottes, der in dieser Wolke gesprochen hat. Und eine Aufforderung an die Jünger Jesu zu allen Zeiten. Das galt nicht damals für die drei Jünger oben, sondern es gilt für die Jünger zu allen Zeiten, auf Jesus zu hören, sich ihm zuzuwenden, seinen Lehren zu folgen und das eigene Leben nach seinem Vorbild auszurichten. Liebe Geschwister, das ist der Aufruf zur Nachfolge und zum Glauben an Jesus als Gottes Sohn und Erlöser. Wir haben auch festgestellt, Verklärung, dieses eigentlich altertümliche Wort, ist in unseren Ohren eher fremd. Manuel hat uns erklärt, auf Griechisch heißt es Metamorphosis. Und einige haben sich vielleicht daran erinnert, an den Biologieunterricht in der Schule. Das hieß damals, wenn aus der hässlichen Raupe ein schöner Schmetterling wird, das ist die Metamorphose. Und für die Lateiner unter uns habe ich noch nachgeguckt, da heißt es Transfiguration, also die Verklärung Jesu ist die Transfiguratio Domini. Petrus war so beeindruckt, dass er dort drei Hütten bauen wollte, eine für Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Ich hatte mich am letzten Sonntag übrigens nicht gemeldet, um mit auf die Bergwanderung zu kommen, denn bei mir ist das irgendwie anders. Auch ich höre zwar den Berg ganz deutlich rufen, allerdings ruft er bei mir immer deutlich, bleib unten. Ja, es ist leider so. Apropos Berg, die Ausleger sind sich nicht einig, welches tatsächlich der Berg der Verklärung ist. Der Hermon, den hat Manuel auch genannt, ist ein 2814 Meter hohes Bergmassiv im Grenzgebiet zwischen Libanon und Syrien. Wir kennen es als die Golanhöhen, wo die österreichische Armee damals sich an einer UN-Mission, Friedensmission beteiligt wird. Nona. Für den Hermon spricht, dass im Neuen Testament berichtet wurde, dass Jesus nach der Speisung der 4000 und nachdem er diesen einen Blinden noch geheilt hatte, mit seinen Jüngern in die Dörfer von Caesarea Philippi gezogen ist. Und diese Gegend liegt am Fuße des Hermon. Und es ist auch bekannt, dass das Gespräch zwischen Jesus und Petrus auf die Frage, wer glaubt ihr, dass ich bin, am Hermon stattgefunden hat. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass es der Berg Tabor gewesen ist. Das ist ein 588 Meter hoher Berg am Ostrand der Jezreel-Ebene in Galiläa im Norden Israels. Auch für den Tabor spricht einiges, zumindest dass da bis heute eine christliche Pilgerstätte eingerichtet wurde, die seit dem 4. Jahrhundert besteht. Und zudem wird das gleißende Licht, von dem in der Erklärung berichtet wird, bis heute Taborlicht genannt. Allerdings muss man immer dazu sagen, das sind Sachen, die damals irgendein Bischof, also nicht irgendeiner, aber ein Bischof so bestimmt hat, und das hat die katholische Kirche übernommen und das gilt bis heute. Ich will das gar nicht damit in Frage stellen, aber nachdem die Bibel uns keine genauen Angaben macht, die Bibel macht uns keine genauen Angaben, können wir das einfach so stehen lassen, wie es ist, und wenn einer glaubt, das sei der Tabor gewesen und der andere glaubt, es sei der Hermon gewesen, ist das kein Grund, sich darüber auseinanderzusetzen. Von daher lade ich aber heute nicht zu einer Bergwanderung ein, denn Jesus befindet sich mit den drei Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus, wieder auf dem Rückweg. Sie sind zwischenzeitlich am Fuß des Berges angekommen und damit sind wir am Anfang des heutigen Predigttextes. Da steht schon mal, worum es heute gehen wird. Das habe ich ausgeschaltet, das war gut. Es geht um die Heilung eines besessenen Knaben. Das war übrigens der Anlass, über die Muttis nachzudenken, dass sie ihre Kinder gut zur Welt bringen. Ich lese zunächst mal den Text, Markus 9, die Verse 14 bis 16. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor den Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er antwortet ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor den Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er, der Knabe, lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. In der späteren Überlieferung finden sich zusätzlich die Worte und Fasten. Also diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Jetzt muss ich immer die Seiten weiterblättern, so. Wenn das, was unser Predigttext nüchtern und sachlich berichtet, heutzutage in einer Tageszeitung oder Illustrierten zu lesen wäre, würden wir es wahrscheinlich in Riesenlettern als Schlagzeile zu lesen bekommen oder sogar als Fortsetzungsstory präsentiert bekommen. Und das ist ja auch eine dramatische Geschichte. Allerdings von anderer Dramatik, als es eben in den Zeitungen und Zeitschriften zu lesen wäre oder uns in Funk und Fernsehen berichtet würde. Eine Geschichte menschlichen Gebrechens, die in einer schlimmen Krankheit zum Ausdruck kommt, einerseits, und die heilende Kraft Gottes andererseits. All das wird in einem erregenden Geschehen vor uns hingestellt. Ich möchte jetzt erstens den Text im Zusammenhang lesen, im Kontext. betrachten wir mich zweitens auf den Aspekt des Glaubens konzentrieren, zu dem Jesus ja einiges sagt, und drittens über das Warum nachdenken, denn die Jünger fragen Jesus ja, warum konnten wir es nicht? Der Gegensatz menschliches Elend und Jesu Siegesmacht wird uns vor Augen gestellt, wenn auch nicht so aufreißerisch, wie wir es vielleicht erwarten könnten. Denn immerhin handelt es sich ja um das Wunder einer Krankenheilung. Medizinisch gesehen könnte man von einem schweren Fall von Epilepsie reden. Es sind die ganz typischen Erscheinungen dieser Krankheit, die hier so anschaulich geschildert wird. Aber liebe Geschwister, der Krankheitsbericht ist wohl nur der dunkle Hintergrund für das, was eigentlich verkündigt werden soll, nämlich wie Jesus mit dem Elend der Menschen in Gottes Macht fertig wird. Zum ersten Punkt, dem Zusammenhang. Ganz offensichtlich war das äußere Erscheinungsbild Jesu noch irgendwie verändert. Die Ausleger sind sich darüber einig, dass die Menge entsetzte sich damit im Zusammenhang stand. Also ganz offensichtlich hatte Jesus noch etwas von diesem Glanz und der Herrlichkeit, die er auf dem Berg der Verklärung erfahren hatte. Aus dieser besonderen, für uns wahrscheinlich kaum vorstellbaren Situation, wie auch der Begegnung mit Personen, die schon bei Gott sind, nämlich Mose und Elia, wird Jesus mit der ganz menschlichen Seite unseres Lebens konfrontiert. Es ist ein Menschenauflauf, weil seinen Jüngern etwas nicht gelungen ist, wozu er sie beauftragt und befähigt hatte, nämlich Kranke zu heilen. In den meisten Bibelübersetzungen ist von dem Knaben die Rede, der von einem bösen Geist besessen ist. Im Parallelbericht in Matthäus 17 überschreiben Luther und Schlachter die Geschichte mit der Heilung des mondsüchtigen Knaben. Nur die Elberfelder benennt direkt eine Krankheit, wenn sie schreibt Heilung eines Fallsüchtigen. So nannte man damals die Epilepsie, das war Fallsucht. Liebe Geschwister, für mich, für uns ist es jetzt gar nicht wichtig, ob wir das medizinisch ausdrücken, also zum Beispiel von Epilepsie sprechen, oder ob wir mit dem Evangelisten Markus von der Besessenheit durch einen Dämon reden, von einem bösen Geist, einer bösen Macht, die den armen Jungen quält. Dass der darüber stumm wird, dass er mit Schaum vor dem Mund und mit knirschenden Zähnen bewusstlos und verkrampft hinfällt, ohne darauf zu achten, ob er sich Schaden tut, wie der Vater es berichtet. Die ärztliche Kunst kann heute sicherlich viel mehr als damals. Aber dennoch, ich glaube, dass es auch im Zeitalter fortgeschrittener Wissenschaft und Zivilisation nicht weniger, sondern wahrscheinlich sogar mehr Quälgeister der Menschheit gibt. Es bleibt jedoch ein dunkles Geheimnis, warum es so etwas gibt und warum auch Jünger Jesu oft so ratlos und hilflos vor diesen abgrundtiefen menschlichen Nöten stehen. Kennen wir das nicht auch, dass es Quälgeister der Menschheit gibt? Und bleibt das nicht ein Rätsel, auch wenn man heute in solchem Fall nicht mehr von Dämonen spricht, sondern es eine medizinische Diagnose dafür gibt? An der Stelle wollen wir uns daran erinnern, dass wir in Markus 6 bereits gehört haben. Eigentlich sollte das automatisch weitergehen. Hast irgendwas an der Folie verändert? Da kommt eigentlich der Vers 7 jetzt aus Markus 6. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben. Und später heißt es dann, und sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Also im Markus-Evangelium haben wir bereits in Kapitel 6 das gehört, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hatte, wozu er sie beauftragt und befähigt hatte. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten und sie konnten es nicht. So klagt der Vater über die Ohnmacht der Jünger angesichts der Not seines Jungen. Liebe Schwester, wer je einen Menschen leiden sah, vielleicht sogar einen Familienangehörigen und hilflos dabei stand, der weiß, wie so etwas an der Seele nagen kann. Die Zwillingsschwester meiner Mutter, meine Tante Ruth, war bei der Geburt verletzt worden. Man hatte ihr bei der Geburt beim Rausziehen aus dem Geburtskanal mit dem Daumen aufs Kleinhirn gedrückt und sie war von Geburt an spastisch gelähmt. Bis zu ihrem Tod mit nur 55 Jahren war sie mit ihrer ganzen Hilflosigkeit für uns als Familie auch immer wieder Grund zur Frage, was wir tun können, um ihr das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Und nachdem der Anlass für diese spastische Lähmung bekannt war, nämlich ein Fehler bei der Geburt, haben wir uns zu keiner Zeit die Frage gestellt, ob ihr möglicherweise irgendein dämonischer Hintergrund gegeben sein könnte. Auch meine Großeltern, die gläubige Leute waren, wären niemals auf die Idee gekommen, dass es eine Strafe Gottes oder ein dämonisches Schicksal sein könnte, dass eines ihrer Kinder, in diesem Fall sogar das Erstgeborene, ein so schweres Los tragen musste. Obwohl der fallsüchtige Knabe in dieser Geschichte fast wie ein Repräsentant der leidenden Kreatur insgesamt erscheint, der die ganze menschliche Ohnmacht offenbart, denke ich, dass diese Geschichte nicht dazu herhalten darf, dass wir jetzt jede Krankheit mit dämonischen Gewalten in Verbindung bringen oder viel schlimmer etwa dazu raten, keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Und auf gar keinen Fall soll damit gesagt werden, dass Epilepsie immer einen dämonischen Hintergrund hat. Ganz im Gegenteil. Ich sage es nochmal, die medizinische Wissenschaft ist uns von Gott geschenkt worden, damit wir sie in vollem Umfang nutzen können. Also ausdrücklich soll kein Gegensatz hergestellt werden zwischen Krankheit, bei denen Dämonen am Werk sind, und der notwendigen medizinischen Versorgung, die in unserer heutigen Zeit möglich ist. Und es soll auch nichts gegen die uns vom Herrn geschenkte Möglichkeit des Gebets für Kranke durch die Ältesten gesagt werden, um das Kranke bitten können und sollen. Wir erinnern uns, Jakobus 5, ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Allerdings, auch das wollen wir festhalten, das ernsthafte Gebet ist kein Ersatz für mögliche und gegebenenfalls notwendige medizinische Maßnahmen. Also nicht, dass jemand sagt, na, du brauchst nur feste zu beten, dann geht das gebrochene Bein schon wieder in Ordnung. Unsere heutigen wissenschaftlichen Heilmethoden, ich sage es nochmal, sind ungleich besser als die des Altertums. Das bedarf keines weiteren Beweises. In den meisten Gemeinden gibt es zudem eine ganze Reihe von Geschwistern, die in medizinischen Berufen arbeiten. Ich habe eine vor mir, Maja. Schwestern, Pfleger, Ärzte, Zahnärzte, Masseure, Physiotherapeuten, noch diverse andere, von denen ich im Moment vielleicht gar nicht weiß, von Ergotherapeuten bis hin zu Logopäden. Und sie alle werden uns bestätigen können, dass heutzutage schon einiges geschieht, um Schmerzen zu lindern und Wunden zu heilen und Leben wieder lebenswert zu machen. Und hin und wieder erleben wir es auch einmal, dass da medizinische Wunder grenzende Heilerfolge erzielt werden können. Ich weiß, wovon ich rede. Und auch das kennen wir von Geschwistern unter uns, dass sie aus scheinbar aussichtsloser Lebenssituation aus schwerster Krankheit oder nach einem schlimmen Unfall dann wieder ihr Leben vor sich haben. Aber dennoch, es ist ein Urleiden in der Kreatur und eine Urqual in der Menschheit, in der wir wohl einige Symptome kurieren, aber das Übel an der Wurzel packen und die armen Quälgeister wirklich austreiben. Können wir das? Und so zieht es sich wie ein roter Faden bis in unsere Zeit immer wieder, dass es heißt, sie konnten es nicht. Wie oft wird auch unter uns heutigen Jüngern heißen, sie konnten es nicht. Auch die Gemeinde Jesu weltweit ist darin eingeschlossen, sie konnten es nicht. Die Jünger damals, die hier die Gemeinde repräsentieren, tun am Anfang der Geschichte etwas, was in allen Kirchen und Gemeinden seit deren Anfang an der Tagesordnung ist. Sie diskutieren und disputieren, also streiten. Sie diskutieren mit den Schriftgelehrten, also theologisch. Liebe Schwester, ich bin der Letzte, der etwas gegen theologische Diskussionen oder auch Streitgespräche sagt. Ganz im Gegenteil, wenn es um so zentrale Themen wie hier geht, nämlich um Jesus von Nazareth und die Hilfe, die gequälten Menschen zuteil werden soll. Aber das Reden und insbesondere das Streiten darüber ist doch noch nicht die Hilfe. Das Erzählen von einem tüchtigen Arzt und den Medikamenten, die er verschreibt, hilft einem Kranken noch nicht. Es muss zu einer persönlichen Begegnung mit dem Arzt kommen. Die Medikamente müssen verordnet und dann noch eingenommen werden. Und deshalb heißt es für den Vater, hin zu Jesus. Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, sagt der Vater. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Gott sei Dank, dass in und mit der Diskutierenden oft genug auch völlig sinnlos streitenden Jüngerschar Jesus selbst da ist. Damals, heute und bis an das Ende der Welt, wie es in der Bibel bezeugt wird. Denn was die Seinen nicht vermögen, er kann es. Er kann die Allmacht fassen. Er kann. Liebe Geschwister, ich habe mir bei der Ausarbeitung der Predigt diese zwei Worte auf eine Karte geschrieben und zunächst mal in meine Geldbörse gesteckt. Und ich wünschte mir, dass möglichst viele dieses kleine Sätzchen er kann heute wie ein hilfreiches Medikament mit aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Man kann es sich aufschreiben und zu Hause irgendwo hinstellen. Er kann. Ich habe ein paar Kärtchen vorbereitet. Wer eins mitnehmen möchte, ich habe nachher eine ganze Reihe davon da. Aber was bedeutet der Hinweis, er kann, denn ganz konkret? Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Wenn sich manchmal am Morgen die Aufgaben des bevorstehenden Tages ängstigen auf uns legen, liebe Geschwister, er kann. Wenn wir vor einer menschlichen Not stehen, die uns hilflos und darum traurig macht, er kann. Wenn unbewältigte Dinge aus der Vergangenheit oder Gegenwart wie dunkle Schatten hinter uns her sind und uns lähmen wollen, er kann. Weil dieser Satz gilt, hat die Erde mit ihren Quälgeistern und Nöten eine Verheißung. Die Allmacht Gottes kommt zum Ziel. Den Schmerzen an Leib und Seele ist schon eine Grenze gesetzt. Diese Geschichte aus dem Neuen Testament ist wie ein Signal. Er kann, denn Jesus lebt und Jesus ist Sieger. Aber nun gilt es auch für die Jüngergemeinde, auf solche aufleuchtenden Signale zu achten und nicht zu kapitulieren angesichts des menschlichen Elends und der leidenden Kreatur. Eines der Lieder des Erweckungspredigers Christoph Blumhardt beginnt mit den Worten, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein ist die ganze Welt. Blumhardt war zwar kein Dichter, aber es stimmt. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein ist die ganze Welt. An dieser Stelle müssen wir uns jedoch bewusst machen, dass das ganz unabhängig von der Stärke unseres Glaubens ist, dass Jesus siegt. Denn wo blieben wir sonst? Es ist völlig unabhängig von der Stärke unseres Glaubens. Es ist nicht so, dass seine Heilandsmacht und unser Glaube es gemeinsam schaffen. Aber seine Macht will mit offenen Händen empfangen werden. Auf diesen Aspekt will ich später nochmal eingehen. Wir hören im Text, dass Jesus darunter leidet, ja, wie er es ein Stück seiner Passion auf Erden ist, dass die offenen Hände und Herzen nicht da sind, weil die Menschen in ihrem Unglauben verharren. Oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte, so hat es der Vater geschildert. Über die Reaktion Jesu auf diese Klagen des Vaters wollen wir jetzt etwas ausführlicher nachdenken. Jesus blickte die Jünger und die übrigen Männer an und sagte, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Ihr ungläubige und verkehrte Generation, heißt es an anderer Stelle. Dieses Wörtchen ertragen, das hier steht, ist wörtlich tolerare, also tolerieren, ertragen, tragen, erdulden. Liebe Geschwister, dieser Tadel gilt auch den Jüngern. Manche sagen, na, das hat er der Menge gesagt, dieser ungläubigen Judenschar, die da stand. Das gilt auch den Jüngern. Denn obwohl sie an Jesus glaubten, hatten sie offenbar nicht darauf vertraut, dass er auch die Kraft hat, den Jungen zu heilen. Der Satz ist ein Appell an den Glauben und eine Klage über das fehlende Vertrauen in die Botschaft und in seine Person. Jesus scheint hier seine Geduld mit den Menschen zu verlieren, die seine Wunder und Lehren nicht annehmen wollen. Er fragt sich, wie lange er noch mit diesem Unglauben leben muss, bevor die Menschen endlich seine wahre Natur erkennen und an ihn glauben. Die Jünger hatten hier offensichtlich Schwierigkeiten, einen Dämon auszutreiben. Und Jesus erklärt, dass dies an ihrem mangelnden Glauben liegt. Dazu kommt die Verständnislosigkeit. Viele Menschen verstehen die Lehren und Wunder Jesu nicht, was zu Enttäuschung und Frustration auch bei Jesus führt. Und schließlich ist es eben der Mangel an Vertrauen. Jesus erwartet, dass seine Anhänger an ihn glauben und seiner Autorität vertrauen. Aber viele tun das eben nicht. Schließlich ist dieser Vorwurf Jesu auch eine Warnung, dass Jesus nicht immer da sein wird, um sie zu ertragen. Und dass sie seine Botschaft und seine Gegenwart annehmen müssen, solange er noch bei ihnen ist. Dieser Satz, o ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich euch noch ertragen, ist ein Ausdruck von Jesu Leid und Enttäuschung über den Unglauben der Menschen, die er liebt und für die er gekommen ist. Es zeigt zugleich die Herausforderung, mit denen Jesus konfrontiert war, als er versucht hat, die Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Wir merken, dass der Herr nicht empfindungslos über unser Versagen ist. So ist wohl dieser Gefühlsausbruch Jesu einzuordnen. Also ich will nicht so sehr auf Jesu Gefühlen herumhacken, aber wir sehen, dass ihn das sehr bewegt hat. Aber er trägt auch diese Last bereitwillig, um den Ratschluss Gottes in Treue auszuführen. Allerdings ist es schön zu lesen, dass der Herr den Hauptteil seines Tadels nur mit den Jüngern bespricht. Er muss sie bloßstellen über die konkrete Belehrung und aber die konkrete Belehrung und Begründung ihres Versagens bespricht er mit ihnen alleine nachher im Haus. Der Herr möchte unser Versagen nicht in die Öffentlichkeit zerren. Manchmal ist es nötig, Dinge auch öffentlich klarzustellen. Immer jedoch ist eine über den Tadel hinausgehende Unterweisung in der Stille nötig. Also selbst wenn wir mal bloßgestellt werden, hinterher im Gespräch mit Jesus, im Gebet, wird er uns sagen, was wirklich wichtig ist. Die Frage an uns ist, ob der Herr in seiner Gemeinde heute auch noch so klagen muss. Ich glaube, wir können von Herzen dankbar sein, dass wir uns nicht im Streiten und Diskutieren verlieren und stattdessen helfen. Vielmehr sind wir von Gott, vielmehr sind wir Gott sei Dank von 1. Korinther 13, 13 geprägt, so soll es sein. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das heißt, ich will unserer Gemeinde ein großes Lob aussprechen, dass bei uns die Liebe vorherrscht und nicht Streit und Diskussion. Zurück zum Text. Noch von den Zweifeln seiner Enttäuschung durchsetzt, ist darum seine Bitte an Jesus: Kannst du aber etwas, so erbarm dich unser und hilf uns. Und Jesu Antwort: Die Jünger hätten das auch gekonnt, wenn sie nur genug Glauben gehabt hätten. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Liebe Geschwister, mit dieser unerhört großen Aussage, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, komme ich zum zweiten Punkt. Denn jetzt heißt es nicht nur, er kann, sondern du auch, wenn du glauben könntest und ein offenes und empfangenes Gefäß wärest für die erbarmende Allmacht Gottes. Ein Land unbegrenzter Möglichkeiten täte sich auf, denn Gottes Wirken hat kein Maß und keine Grenze. Liebe Geschwister, Gott gibt uns die Möglichkeit und die Freiheit, die Chance, hineinzugreifen in seine Allmacht. Durch unser gläubiges Gebet lässt Gott seinen Arm bewegen. Das dürfen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Durch unser gläubiges Gebet lässt Gott seinen Arm bewegen. Vorhin habe ich gesagt, dass es nicht so ist, dass die Heilandsmacht Jesu und unser Glaube es gemeinsam schaffen, gemeinsam stark sind. Und jetzt will ich noch ein erläuterndes Wort dazu sagen, damit das nicht missverstanden wird und nicht ein Widerspruch entsteht. Die Macht Gottes ist in jedem Fall vorhanden. Das ist von unserem Glauben völlig unabhängig. Unser fester und unerschütterlicher Glaube kann jedoch bewirken, dass diese Macht unter uns auch sichtbar wird. Luther beschreibt das in dem bekannten Lied mit den Worten: Mit unserer Macht ist nicht getan, wir sind gar bald verloren, es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Wunderschönes Lied. Und so will dieses große Wort verstanden werden: Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und alsbald schrie der Vater unter Tränen: Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Ist das nicht der Aufschrei aus der tiefen Not, in der ein Leidender sich selbst nicht mehr helfen und nicht mehr weiter kann? Ich denke, ganz gewiss. Aber zugleich ist es der Schrei des Geistes, mit dem wir rufen: Aber, lieber Vater. Es ist der Schrei, mit dem einer aus der Tiefe nach der Hand dessen greift, dem alle Dinge möglich sind. Es ist zugleich der Schrei, der alle Verheißung hat, weil sich hier unsere menschliche Ohnmacht öffnet für die Macht, die allein noch helfen kann. Und das heißt Glauben. So kann der Vater mit Recht sprechen: Ich glaube, zugleich aber auch: Hilf meinem Unglauben. Hilf mir von meinem Unglauben zum Glauben. Hilf mir, wenn die Sorge um liebe Menschen oder auch nur um einen Menschen mich so gefangen hält, dass ich keinen Ausweg mehr sehe, weil ich an meiner Unfähigkeit ja am Leben überhaupt so leide, dass ich darüber schwermütig werde, dass ich darüber zu vergehen meine. Hilf mir, Herr Jesus, weil du doch der Sieger bist, hilf mir, dass ich hineingenommen sei in den weiten Raum der unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Lass mich die Erfahrung des Psalmbeters machen: Du aber stellst meine Füße auf weiten Raum. Der Schrei dieses Vaters macht die ganze Zwiespältigkeit unseres menschlichen Wesens offenbar, die wir immer wieder glaubend doch nicht glauben. Dennoch, der Vater gibt sich mit seinem Unglauben ganz dem hin, der allein Glauben zu wecken vermag. Und so vertraut der Vater noch unter Tränen über die Qualen, die sein Sohn leiden muss, dem an, der mit den quälenden Gewalten um uns und in uns allein fertig werden kann. Er glaubt, dass Jesus siegen wird, dass seine Macht größer ist als die des Dämon. Liebe Geschwister, das ist die Aufforderung an uns, unsere Bitten und Wünsche Jesus nicht nur zu sagen und ihn flehentlich um Hilfe zu bitten, sondern ihm zugleich auch das uneingeschränkte Vertrauen entgegenzubringen, dass er die Macht hat, zu helfen. Also nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Gemüt. Ohne Wenn und Aber. Wisst ihr, manchmal sind es unsere Mitmenschen, die uns wegen unseres festen Glaubens rühmen. Häufig, wenn sie die Ausrede benutzen, also ich könnte das nicht so glauben, das liegt mir nicht. Und manchmal sind ja auch wir von Herzen dankbar, welch großen und festen Glauben wir doch haben. Aber liebe Geschwister, unser Predigttext will bewusst machen, wie dankbar wir stattdessen sein können, dass wir einen so starken und treuen Heiland haben, der auch mit unserer zum Himmel schreienden Ungläubigkeit immer wieder fertig wird. Wir glauben ja nicht an unseren Glauben, sondern wir glauben an ihn. Unser Glaube ist kein krisensicheres Sparkonto, von dem wir nach Belieben abheben könnten. Glaube wächst vielmehr aus der persönlichen Begegnung mit dem Herrn, mit dem Herrn, der in uns zwiespältigen Menschen den Glauben weckt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese dramatische Geschichte endet mit der realen Hilfe, die dem armen Jungen widerfährt. Wie eine Totenerweckung wird sie uns erzählt. Und der Knabe lag da, als wäre er tot. Die Leute sagten, er ist schon tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Das heißt, unter seinem Machtwort und seiner starken Hand sind auch scheinbar hoffnungslose Fälle höchstens Scheintote, die wieder zum Leben erweckt werden können, weil er kann. Soweit unsere Geschichte. Kann sich nicht jeder von uns in ihr wiederfinden? Etwa in dem besorgten Vater in seiner Ohnmacht? Oder in dem gequälten Sohn? Vielleicht in dem neugierigen Volk, das hinzuläuft, aber doch ein ungläubiges Geschlecht bleibt, für das Jesus dennoch, trotz seiner sichtbaren Hilfe und aller Wunder, die er tut, den Leidensweg ans Kreuz gehen muss? Und, liebe Geschwister, finden wir uns nicht auch und gerade in dem kleinen Nachgespräch wieder, das die Jünger am Schluss unseres Sextes mit dem Herrn haben? Mit diesem Gedanken kommen wir zum letzten Punkt. Warum konnten wir ihn, den bösen Geist, nicht austreiben? So fragen sie Jesus. Und wir können entsprechend fragen, warum gibt es bei uns, wahrscheinlich auch in unserer Gemeinde, in unserer Zeit, hier und heute und überall, so wenig Zeichen der Siegesmacht Gottes? Warum gibt es so wenig Zeichen der Siegesmacht Gottes? Sie fehlen zwar nicht ganz, aber sie sind die seltene Ausnahme. Und Jesus gibt eine eindeutige Antwort. Ihr geht mit solchen Nöten nicht vor die richtige Tür, ihr betet nicht recht. Denn diese Art quälender Teufeleien kann nur vertrieben werden durch Beten und Fasten. Das Fasten, das habe ich vorhin erwähnt, fehlt übrigens in den wichtigsten Handschriften des Neuen Testaments. Warum nur ein kurzes Wort dazu? Fasten ist der freiwillige Verzicht auf einen an sich erlaubten Lebensgenuss. Weil beim Beten der eigene Lebenswunsch der Erhörung im Wege sein kann. Hier aber ist Beten gemeint, das von den eigenen Herzenswünschen absieht und allein den leidenden Mitmenschen im Blick hat. Nun sagt Jesus nicht, ihr habt nicht genug Mitmenschlichkeit. Denn das wissen wir alle, jede mitmenschliche Aktivität kommt an Grenzen, über die wir nicht hinwegkommen. Jesus sagt auch nicht, ihr arbeitet nicht genug. In der Gemeinde wird fleißig und rastlos gearbeitet, manchmal bis hin zum Stress einiger Mitarbeiter. Sondern Jesus sagt hier etwas anderes. Er sagt, ihr betet nicht recht. Mit anderen Worten ausgedrückt, es ist oft zu viel eigenes Wünschen dabei. Das darf natürlich im Gebet auch zu Wort kommen. Aber habt ihr dann noch genug Raum und Zeit für die Qual der Nächsten, für die Nöte der Welt, die Nöte eurer Mitmenschen, Nachbarn und Freunde? An dieser Stelle ist der Text zu Ende und damit auch die Auslegung. Und von der Zeit her ist es sicherlich auch genug, dass wir zum Schluss kommen. Viel mehr vermag unser Kopf auch gar nicht aufzunehmen. Ich habe leider vorher nicht auf die Uhr geguckt. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo ich zeitlich bin. Allerdings war es für mich bei der Ausarbeitung doch recht unbefriedigend, mit diesem Vorwurf schließen zu müssen, ihr betet nicht recht. Und im Gespräch mit meiner Frau haben wir dann über die Wunder nachgedacht, die Jesus hier an dem Knaben und auch sonst vollbracht hat. Wir sind ja im Markus-Evangelium und da reiht sich ja eine Wunderheilung an die andere. Das Neue Testament ist voll davon. Wunder, die uns ganz offensichtlich nicht gelingen, weil wir möglicherweise, wie Jesus seinen Jüngern so unmissverständlich sagt, nicht recht beten. Es wäre sicherlich reizvoll, jetzt über das Beten weiter nachzudenken und die vielen Stellen, die in der Bibel dazu Auskunft geben, anzuführen, damit wir darüber nachdenken können. Aber wo in der Bibel sollten wir anfangen? Ich habe gedacht, super, super, super. Und dann habe ich gedacht, anderthalb Stunden, wenn ich die noch Zeit hätte, dann könnten wir darüber nachdenken. Darum wollen wir das, was Jesus am Ende seinen Jüngern ohne jede weitere Erläuterung sagt, auch ohne eigene Erläuterung so stehen lassen. Aber wir sollen es als Aufforderung an uns verstehen, unser Beten zu überprüfen. Denn so taten es die Jünger auch. Als ihnen der Mangel ihres eigenen Gebetslebens bewusst wurde, baten sie Jesus, Herr, lehre uns beten. Und daraufhin lehrte Jesus sie das Unser Vater im Himmel. Und es gibt bis heute kein besseres und größeres Gebet, das den Vater im Himmel ganz ehrt, die eigenen Wünsche zulässt und zugleich die völlige Hingabe in seinen Willen zum Ausdruck kommt, zum Ausdruck bringt. Zum Schluss, wir werden es auch in Zukunft mit Teufeleien und Quälgeistern zu tun haben. Und es wird manche Anfechtung geben. Aber immer dann sollen wir uns daran erinnern und dann soll mit uns gehen die Gewissheit, er kann, das Bekenntnis, ich glaube, hilf meinem Unglauben, und die Waffe gegen den bösen Feind, das Beten füreinander und miteinander. Und wenn uns unser Gebet sehr schwach erscheint, dann dürfen wir wissen, der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, so wie es Gott gefällt. Amen.